Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What's up, Corporate Finance? Ich bin Isabella Alessa Bauer. Es geht bei uns heute um eine Frage, die für alle Akteure des Marktes relevant ist. Wie verhalten sich die Banken momentan? Antworten möchte ich mich gemeinsam mit zwei Gästen annähern. Unser Thema ist, wie Banken heute ticken, neue Spielregeln der Finanzierung. Ich begrüße zu diesem Thema ganz herzlich meinen Co-Gastgeber Thomas Lange. Thomas ist Partner bei Görg und spezialisiert auf komplexe Finanzierungs- und Unternehmensrechtsthemen. Er begleitet Banken, Unternehmen und Investoren bei allen Fragen rund um die Finanzierung. Thomas, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Isabella. Ich freue mich auf den Austausch.
Und ich habe noch einen zweiten Gast. Sie bringt uns die Praxisperspektive aus der Bank mit. Miriam Vogel von der Commerzbank ist hier. Miriam ist Divisional Head Financial Engineering bei der Commerzbank und verantwortet die strategische Weiterentwicklung strukturierter Finanzierungslösungen für den deutschen Mittelstand. Sie bringt langjährige Erfahrung in der Strukturierung komplexer Finanzierungen mit und verfügt aus ihrer früheren Rolle als Head of Leveraged Finance über ein ganz tiefes Know-how. Miriam, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Vielen Dank, ich freue mich auf den Austausch.
Lass uns direkt starten. Unternehmen kämpfen mit schlechterer wirtschaftlicher Entwicklung. Gleichzeitig nehmen die strategischen Unsicherheiten zu. Wir haben fragile Lieferketten, steigende Kosten, nenne ich jetzt mal das Stichwort Energie. Und dann gibt es Fragen rund um KI und deren Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle. Banken müssen daraus natürlich auch Konsequenzen ziehen. Sie sind konfrontiert mit höheren Risiken, strengerer Regulatorik und, das behaupte ich jetzt mal, sie reagieren auch mit mehr Vorsicht bei der Kreditvergabe. Thomas, an dich die erste Frage, inwieweit stimmst du mir denn dazu? Wie erlebst du die Stimmung in den Kreditabteilungen? Würdest du sagen, naja, man verhält sich eher vorsichtig, abwartend, ist aber selektiv weiter offen? Wie bewertest du es?
Ja, ich glaube, diese drei von dir genannten Begriffe treffen es schon sehr gut. Ja, wir sehen natürlich schon, dass Banken insgesamt aufgrund der Gesamtsituation, aber auch in speziellen Branchen und so weiter, einfach vorsichtiger geworden sind, dass die vielleicht auch Dokumentation an der einen oder anderen Stelle ein bisschen vorsichtiger wird. Und gleichzeitig sehen wir aber eben auch, dass bei Adressen, wo es gut läuft, wo auch die Banken gerne weitermachen, gerne erhöhen und für Finanzierung zur Verfügung stehen, also es ist in der Tat von allem ein bisschen, aber insgesamt, wenn man den Markt insgesamt betrachtet, jedenfalls aus meiner Warte, aus der Beraterperspektive, ist es schon vorsichtiger geworden.
Mhm. Ja, dann Stichwort Beraterperspektive. Miriam, du bist mittendrin. Wie stimmst du? Stimmst du denn zu? Beziehungsweise gibt es auch Sachen, wo du sagst, nee, sehe ich anders?
Also ich würde definitiv behaupten, es gibt keine Kreditklemme und in Teilen trifft es sicherlich auch die Beobachtungen von Thomas. Ja, Kunden von guter Bonität bekommen weiter natürlich sehr gut Kredite. Der Syndizierungsmarkt ist intakt und es gibt auch eine breite Bereitschaft in der Bankenlandschaft hier zu finanzieren. Klar ist auch, Firmen, die sich in Transformationsumgebungen befinden, werden ihre Konzepte der Zukunftsfähigkeit natürlich besser darstellen müssen. Und hier braucht es definitiv eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und Kommunikation.
Thomas, siehst du denn Unterschiede zwischen den Banken? Reagieren die, agieren die unterschiedlich teils?
Teilweise, ja. Also es kommt natürlich, es gibt so ein paar, sage ich mal, Player im Markt, die ja, wie auch natürlich Commerzbank, eine der wesentlichsten Adressen in Deutschland. Ich glaube, da ist relativ viel auch ähnliche Reaktion bei den Großen. Aber es gibt ja auch Adressen, die geschäftspolitisch mal in den deutschen Markt reingehen, dann gehen sie wieder raus, ja, was ja dann für den Darlehensnehmer dann in dem das Unternehmen in dem Maße ja auch Herausforderungen bedeutet, ja, weil man sich ein Konsortium zusammengestellt hat, mit dem möchte man eigentlich vielleicht weitermachen und dann, und da sehe ich dann schon, dass eben die ein bisschen unterschiedlich agiert wird. Und ich glaube dann auch in den einzelnen Bereichen, das ist dann aber wahrscheinlich sehr speziell und wahrscheinlich auch sehr viel sozusagen intern, wie Banken an gewisse Adressen rangehen. Habe ich da schon viel? Möchte ich da mehr? Was ist mit Automotive? Können wir uns da noch was vorstellen oder nicht? Ich glaube, da gibt es dann schon auch noch Unterschiede zwischen den Banken. Das kann ich aber nicht so sozusagen klar abgrenzen, dass ich sage, also mit der einen Bank immer so, mit der anderen Bank immer so. Das kommt dann tatsächlich ein bisschen auf die Finanzierung an.
Mhm. Worauf wird denn ganz konkret geschaut? Also Miriam hat es gesagt, nee, wir haben keine Kreditklemme. Trotzdem ist es so, man guckt genauer hin. Ich glaube, auch das kann man konstatieren. Ist denn die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen ausschlaggebend? Also, dass man vielleicht sinkende Margen hat, eine volatilere Nachfrage, auch steigende Kosten? Oder ist es eher diese grundsätzliche strategische Unsicherheit mit Lieferkettenrisiken, geopolitischen Spannungen, die dazu führt, dass eine genauere Prüfung, eine Vorsicht im Markt Einzug hält?
Also, ja, gerne Miriam, ja. Also ich glaube, das hätte ich nämlich auch das eher in eure Richtung geschoben. Das ist, glaube ich, aus Beraterperspektive sind wir da eher weiter weg.
Ja, also ich würde jetzt sagen, dass sich die Prüfung in gewisser Art und Weise gar nicht so sehr verändert hat, ne? Also letztlich schauen wir uns immer das Geschäftsmodell an und ein Unternehmen ist in einer bestimmten Branche und natürlich haben wir auch eine Meinung zu der Branche. In der Commerzbank sind wir risikoseitig auch nach Sektoren aufgestellt. Hier gibt es langjährige Erfahrung in den speziellen Bereichen und das ist definitiv auch eine Stärke der Bank hier. Letztlich ist die Branchensicht die eine. Die zweite Sicht ist natürlich, wie entwickeln sich Unternehmen innerhalb dieser Branche? Und hier sehen wir schon stark, dass es natürlich Spreizungen gibt. Letztlich ist die Frage immer, wie erfolgreich ist das Geschäftsmodell dieser Firma, die wir gerade anschauen, ja? Es geht um Zukunftsfähigkeit und neben dem Geschäftsmodell geht es natürlich auch darum, was sagen die Zahlen. Zahlen schauen wir uns natürlich in der historischen Betrachtung an. Umso wichtiger aber in einem volatilen Umfeld ist die Frage der Zukunftsbetrachtung. Ja, was sagt die Planung? Was sind die Prämissen und Annahmen darunter? Und passt beides zusammen? Das ist die wesentliche Aufgabe, die wir beantworten müssen und auf derer wir auch eine fundierte Kreditentscheidung treffen werden.
Was macht ihr denn aber mit diesem ganz großen Unsicherheitsfaktor, der in vielen Geschäftsmodellen eine Rolle spielt, nämlich der künstlichen Intelligenz? Das ist ja schon sehr, sehr schwierig, gerade in die Zukunft zu prognostizieren, welche Auswirkungen das haben wird.
Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was für ein Unternehmen wir uns anschauen. Es gibt Unternehmen, dort dürfte man den Begriff künstliche Intelligenz eher als Effizienzsteigerer und damit Kostensenker verstehen. Es gibt aber natürlich auch Unternehmen im Softwarebereich, wo man sich fragen muss, inwiefern komplette Geschäftsmodelle, die historisch sehr aussichtsreich erschienen, vielleicht in 5 oder 10 Jahren nicht mehr existieren. Ja, also ich glaube, hier braucht man in der Tat eine Meinung zu gewissen Sektoren. Zum anderen ist es unsere Aufgabe, analytisch an genau diese Themen der Volatilität und Unsicherheit heranzugehen und ja, wir denken in Sensitivitätsanalysen in diesem Bereich.
Mhm. Thomas, hast du da einen Einblick aus deiner Erfahrung, inwieweit man KI schon predictable machen kann?
Ja, schwierig. Ich glaube, das ist eine Frage, mit der sich jetzt auf allen Seiten quasi des Marktes beschäftigt wird, ja, und natürlich auch jedes Unternehmen für sich guckt, für die eigenen, sage ich mal, Gesellschafter, aber natürlich auch für die Finanzierer, wie sich KI auswirkt. Ja, ich glaube schon, dass wir jetzt inzwischen in einem Stadium erreicht haben, wo alle darüber nachdenken, wie sich KI auf die eigenen Geschäftsmodelle auswirkt, weil das eben auch eine, würde ich sagen, Standardfrage wahrscheinlich nicht nur Miriam hat es gesagt, der Banken, aber auch anderer Stakeholder ist, wie eigentlich das Unternehmen vielleicht von KI profitiert, ja, aber vielleicht eben auch in Wettbewerb zu KI gerät. Und das ist jetzt, glaube ich, schon allgegenwärtig.
Miriam, zuletzt noch die Frage, inwieweit regulatorische Anforderungen euch beeinflussen? Und dann, um diesen Komplex, diesen ersten Komplex vielleicht abzuschließen, wenn du es kurz zusammenfassen müsstest, wie wirkt sich die Situation auf euren Risikoappetit generell aus?
Ja, vielleicht starten wir mit den regulatorischen Anforderungen. Ja, natürlich sind wir Banken reguliert. Basel IV kann man als ein Stichwort dazu nennen. Und natürlich führt es dazu, dass wir Risiken differenzierter einwerten und auf dieser Basis auch entscheiden. Neben dem Risiko steht natürlich auch der Ertrag. Das heißt, auch hier muss beides in einem guten Einklang stehen. Zur Regulatorik könnte man natürlich auch noch das Thema ESG zählen. Ich glaube, hier muss man generell sagen, dass es zumindest in unserem Haus einen sehr hohen Grad an Professionalisierung hier bereits gibt. Ich meine, die Regulatorik sieht diese Themen bereits vor und das sind Themen, die auch im Standardkreditprozess mit eingewertet werden. Und auch hier geht es eher um ja, einen ausgewogenen Blick im Hinblick auf Chancen und Risiken, die sich für einzelne Unternehmen ergeben und gar nicht darum, Dinge jetzt auszusteuern. Ansonsten gilt bei uns klar die Maßnahme, dass wir weiter an der Seite unserer Kunden stehen. Wir haben ein stabiles Kreditbuch und fahren diesen risikoadjustierten Ansatz auch weiter, auch im aktuellen Umfeld.
Ich glaube, das ist auch ein ganz schönes Schlusswort für diesen ersten Teil, wo wir versucht haben, uns so einen Überblick zu verschaffen. Thomas, jetzt ist es so, du berätst klassische Corporate-Finanzierungen, aber eben auch Akquisitionsfinanzierungen mit hohem Leverage und natürlich aktuell viele kritische Situationen und auch Restrukturierungen. Wir wollen da später noch ein bisschen genauer auf die einzelnen Besonderheiten eingehen. Aber an dieser Stelle würde mich schon mal interessieren, was du im Überflug sagen kannst. Wie erlebst du das Verhalten der Banken je nach unterschiedlichem Finanzierungsanlass?
Ja, also ich sag mal, gerade in dem der gesunde Bereich und Distressed, Stressed ist natürlich in der Tat deutlich unterschiedlich in der Herangehensweise auch, ja, mit wem man vielleicht sogar in der Bank spricht, ja, ist das noch die Marktabteilung oder ist man im Workout? Bei Akquisitionsfinanzierungen, Corporate-Finanzierungen, da wo der Bedarf eben da ist und auch der Wunsch da ist, sind natürlich alle sehr offen und das ist das, was wir auch am Anfang gesagt haben. Man möchte gerne zusammenkommen, es besteht Interesse daran, sich an Konsortien zu beteiligen und die Finanzierung, ja, es arbeiten alle daran, sehr kollegial und zusammen auf das sozusagen Ziel, die Finanzierung auf die Beine zu stellen. Das Gleiche gilt im Leverage-Markt, wobei wir da ja mit den Debtfonds noch quasi auch noch einen weiteren Player in dem Markt haben. Sobald es dann Richtung Stressed und Distressed geht, sind die Vorzeichen ein bisschen anders, ne? Das muss man dann schon sehen. Auch da sind, glaube ich, weiterhin kann man sagen, alle konstruktiv unterwegs. Aber es gibt eben da auch, ja, sozusagen einfach auch viele Fälle. Und man muss ja auch bei den Banken und so immer gucken, wie können die eigentlich noch bearbeitet werden? Ist das sozusagen eine Einzelbetreuung eines Engagements noch, weil es vielleicht groß ist? Oder gibt es eine, sag ich mal, Raumdeckung, ja, wo dann aber auch vielleicht das ein oder andere nebenunter mal durchs Raster fallen könnte, weil eben die Banken sagen, wir können uns nicht jetzt hier mit jedem Kleinstengagement auch auseinandersetzen. Ja, und generell ist natürlich da die Vorsicht viel höher und der Wunsch, die Situation und die Position so fest und wie möglich zu machen. Ne?
Da muss uns mal ein bisschen detaillierter an. Welche Trends siehst du denn bei den Covenants? Also wird es eher strenger, flexibler, individualisiert man stärker? Was siehst du?
Also tendenziell schon strenger, ja, und in allen Bereichen, weil natürlich auch in dem, sage ich mal, gesunden Bereich am Anfang, ja, man vielleicht etwas vorsichtiger geworden ist und sagt, auch bei einer Akquisitionsfinanzierung muss man vielleicht nicht direkten, weiß ich nicht, 6er, 6,5 Leverage erlauben, ist vielleicht doch am Ende ein bisschen viel, wenn sich, ne, je nachdem, wie sich der Zins entwickelt und so weiter. Also auch da, glaube ich, haben die letzten Jahre ein bisschen dazu geführt, dass etwas mehr Vorsicht auch schon am Anfang an den Tag gelegt worden ist. Covenants, da kommt es eben in der Tat ein bisschen auf den Markt an. Ja, da würde ich jetzt sagen, dass die auch immer noch ausreichend Spielraum gerade im Bereich Akquisitionsfinanzierung, aber letztlich auch in den Corporate-Finanzierung haben, aber teilweise eben auch spezieller, ne? Dass man dann schon sagt, dass gewisse Covenants und dann wird es natürlich auf jeden Fall so, wenn wir in stressige Situationen geraten und Distress, dass dann eben spezielle Covenants für Liquidität und so weiter eingezogen werden, um das einfach sehr eng zu monitoren.
Wie hat sich denn wiederum die Dokumentation entwickelt? Also siehst du auch da mehr Anforderungen, detailreicher?
Ja, auch da, ne? Also es gibt, würde ich sagen, ähnliche Aussage, dass man, also es besteht immer noch, auch da unterschiedlich nach Bereichen, ja, würde ich sagen, im Leverage, Akquisitionsfinanzierung Bereich ist immer noch eine gute Position für Kreditnehmer, Sponsoren, da eine gute Position durchzusetzen. Aber auch da merkt man an kleinen, sage ich mal, Stallschrauben, dass es einfach ein bisschen enger vielleicht wird oder dass man ein bisschen vorsichtiger wird, Thema Adjustments und so weiter. Ja, also gibt es die jetzt ungecapped oder eben nicht und wenn, wo ist der Cap und so weiter. Das sind so kleinere Stellschrauben, die aber dann doch einfach genutzt werden. Und ja, also dass da auch generell die Kreditgeber etwas vorsichtiger sind und bei manchen einfach auch vielleicht mal schlechte Erfahrungen gemacht haben, wo man sagt, okay, an der und der Klausel müssen wir jetzt doch aber ein bisschen strenger sein.
Miriam, erstmal die Frage, stimmst du denn soweit zu?
Also es ist definitiv so, dass in einem volatilen Umfeld es Transparenz und Steuerungsmechanismen braucht und Covenants sind ein solch klassisches Steuerungsinstrument. Ich würde definitiv zustimmen, dass das sehr individuell zu betrachten ist, auch nach Finanzierungsart. Haben wir eine Asset-Based-Finanzierung? Ist es eine sehr langfristige, endfällige Struktur, wie wir sie im LBO-Bereich haben? Also ich glaube, dort ist es wirklich sehr konkret auf die Situation des Unternehmens und der Finanzierungsart abgestimmt. Und das Gleiche trifft natürlich auf die Dokumentation zu. Ja, ich denke, Banken sind lernfähig. Das Thema Adjustments ist ein sehr schönes, ist eigentlich auch einer meiner größten Learnings. Ja, wenn man schon mal Restrukturierung nach der Global Financial Crisis gemacht hat, hat man verstanden, dass das Adjusted EBITDA definitiv nicht dem Cash EBITDA entspricht. Ja, es ist immer wieder gut, wenn sich in schwierigen Zeiten an solche Themen erinnert wird. Final bleibt es aber auch immer eine Frage der Verhandlungsposition. Das muss man auch klar sagen. Unternehmen sehr guter Bonität werden immer noch eine freizügigere Kreditdokumentation bekommen als Unternehmen, die sich in einem schwierigeren Umfeld befinden.
Mhm. Ihr bewegt euch aber ja auch in einem konstanten Spannungsfeld. Auf der einen Seite wollt ihr natürlich sehr genau hingucken, ihr müsst euch versichern. Auf der anderen Seite soll es auch eine gewisse Flexibilität, Agilität, Schnelligkeit geben. Wie könnt ihr das austarieren? Und auch die Frage, nehmt ihr in den jetzt doch sehr unsicheren Zeiten gegebenenfalls auch andere Entscheidungsträger mit an Bord? Weiß nicht, habt ihr da gleich die Workout-Abteilung mit bei?
Also es ist klar, die Zeiten werden sicherlich komplizierter. Wir bewegen uns in einem Umfeld mit Regulatorik. Auf der anderen Seite arbeiten wir natürlich auch in der Bank an Digitalisierung und KI-Unterstützungen, um auch wieder Schnelligkeit zu gewinnen. Bei neuen Krediten, bei Firmen, die gesund sind, haben wir die Firmenkundenseite neben der Risikoabteilung. Wie vorhin schon erwähnt, profitieren wir stark von unserem Sektoransatz und dem Know-how. Es ist immer entscheidend, dass es eine offene Kommunikation zwischen der Bank und der Firma gibt, die die Finanzierung sucht. Es geht letztlich um Vertrauen, es geht um Transparenz. Und Q&A spielt natürlich in diesen Zeiten eine wesentliche Rolle, um auch zu einer guten Entscheidung für die Bank und für das Unternehmen zu kommen.
Mhm. Thomas, erlebst du denn da auch unter den neuen Gegebenheiten irgendwelche Reibungspunkte, neue Reibungspunkte zwischen Banken und Unternehmen?
Also die Diskussion, das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen das, was Miriam andeutet, ist natürlich schon, je nachdem, welchen Kreditnehmer, welche Firma man auch berät, sozusagen entsprechend breit ist vielleicht die Brust oder auch nicht, wie man in Verhandlungen auch reingehen kann. Denn am Ende ist es ja auch noch eine Verhandlung, welche Position man durchsetzen kann oder nicht. Und da ist mit Sicherheit so ein klassischer sozusagen einfach Diskussionspunkt, Reibung ist vielleicht fast zu viel, aber welchen Freiraum gibt mir denn diese Finanzierung für Sonstiges? Ja, also sozusagen, was sind, ne, Schlagwort Baskets, Freiräume, Freigrenzen, für was muss ich eigentlich alles nachfragen, was darf ich machen? Und das ist ja das, wo das Unternehmen tendenziell natürlich sagt, also das ist ja eigentlich mein sozusagen normalstes Geschäft und das möchte ich auch in den und den Grenzen gerne weitermachen können. Und die Bank sagt, ja, das können wir, sollst du auch, ja, aber vielleicht ab gewissen Grenzen und die sehen wir vielleicht da und da, würden wir zumindest gerne ins Boot geholt werden und informiert werden oder um Zustimmung gefragt werden. Und das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist natürlich dann auch klar letztlich kommerzielle Verhandlungen über Marge, Zins und so weiter. Das, was hier eine Rolle spielt, tatsächlich eine echte Reibung im Sinne von, dass man jetzt sozusagen gerade im Vorfeld schon irgendwie sieht, dass da Spannungen sind, sehe ich nicht.
Mhm. Gibt es denn Finanzierungsanlässe, wo die Bank vielleicht ein Ticken zurückhaltend ist und dann andere Kreditgeber aufspringen können? Also inwieweit verändert sich durch das aktuelle Umfeld die Chance für Private Debt? Haben die da Lust auch? Springen sie auf?
Also die sind ja schon generell im Markt relativ aktiv, ja, und auch zwar gerade bei, was Akquisitionsfinanzierung angeht, in Konkurrenz auch zu Banken, die das gleiche Produkt anbieten und da vielleicht aber jetzt ein bisschen bereiter sind, das ein oder andere Risiko mehr zu nehmen, weil man ein bisschen einen anderen Ansatz fährt, wo vielleicht eine Bank oder Banken eher zurückhaltend sind oder auch nicht mehr so viel Leverage anbieten oder generell ja nicht so viel Leverage anbieten können und ein Debtfonds das anders betrachtet. Und dann gibt es natürlich die ganze Gruppe, sage ich mal, von dann eher so, sage ich mal, Opportunity Funds, ja, die einfach einen ganz anderen Blick auf das Thema haben, die eben auch Situationen finanzieren, wo eben eine Bank jetzt klassischerweise sagen würde, das finanzieren wir jetzt nicht mehr, weil es einfach nicht den normalen Anforderungen entspricht, aber eben der Opportunity Fonds in seiner Strategie ganz anders herangehen kann an so eine Finanzierung und die dann auch trotzdem zur Verfügung stellen kann.
Ich hatte es vorher angekündigt, wir wollen uns die unterschiedlichen Finanzierungsformen mal ein bisschen genauer angucken. Wenn wir auf die Unternehmensfinanzierung schauen, mir denn pauschale Aussagen sind immer schwierig, ich traue mich trotzdem mal zu fragen, Kannst du einordnen, welche Branchen sind für euch weiter finanzierungsfähig? Was geht eher nicht mehr? Welche Sicherheiten erwartet ihr heute typischerweise? Und dann sind wir auch wieder beim Thema, wie wichtig sind Transparenz, Forecast-Qualität und auch ESG-Daten im Prozess?
Ich verstehe deinen Wunsch, dass wir es sehr speziell machen können. Ich glaube, generell muss man aber sagen, es gibt hier keine pauschale Antwort. Ja. Ich würde keine Branche generell ausschließen, weil letztlich ist es auch eine Frage der Struktur, ja, neben dem individuellen Unternehmen, die man auf eine gewisse Branche setzen kann. Es ist ein absoluter Unterschied, ob ich eine hochverschuldete Struktur endfällig für 7 Jahre darstellen soll oder ob wir über eine Betriebsmittellinie auf BAW-Basis reden. Ja. Deswegen muss man neben der Branche sicherlich auch diese Themen differenzieren. Letztlich haben wir sicherlich eine Meinung zu einer Branche und dennoch müssen wir uns das Unternehmen in der Branche speziell ansehen, weil die Spreizung extrem hoch sein kann. Wir sehen auch Unternehmen in Branchen, die eigentlich sehr gut laufen sollten, die nicht funktionieren. Ja, auch eine Managementqualität, ein gutes Reporting, eine Ausrichtung spielen heutzutage definitiv eine Rolle. An sich ist es sicherlich sehr wichtig, dass Unternehmen heute vorbereitet in Finanzierungsrunden gehen, dass man sehr gut darin ist, auch seine Erfolgsfaktoren genau zu beziffern, zu erklären, dass man vorbereitet ist bezüglich einer guten Planung und den Prämissen, die dahinterstehen. Und dann kann man sehr gut eine individuelle Finanzierung auch entsprechend der Wünsche des Unternehmens bereitstellen. Und genau dafür stehen wir als Bank, dass wir individuelle Lösungen mit dem kompletten Corporate Finance Baukasten anbieten können.
Wenn ich jetzt nochmal konkret nach dem Thema Sicherheiten frage, was erwartet ihr da heute typischerweise?
Auch da gibt es leider kein typisch, denn es hängt sehr stark von der Bonität des Unternehmens ab. Generell kann man sagen, je besser die Bonität, desto weniger Sicherheiten gibt es. Und dann gibt es spezielle Finanzierungsformen, Asset-Based-Produkte, Borrowing-Based zum Beispiel, wo man speziell auch als Kreditnehmer davon profitiert, dass man Sicherheit des Umlaufvermögens gibt, um eine günstigere Marge zum Beispiel zu bekommen. Das sind sehr klassische Produkte. Ansonsten gibt es natürlich Themen wie Grundschulden, Abtretungen von IP-Rechten. Das ist sehr individuell zu betrachten, aber es ist in keinem Fall ein Standard, wie jetzt in der LBO-Finanzierung, dass Unternehmensanteile verpfändet werden. Ja, das kommt eben dann wieder genau zurück auf die Individualität dessen, was man vor sich hat. Hochverschuldet, langfristig, endfällig oder kurzfristig, sehr gute Bonität, absolutes Investment-Grade-Rating.
Okay, also was du auf jeden Fall gesagt hast, ist, gute Vorbereitung ist essentiell. Thomas, da würde ich bei dir jetzt gerne mal nachhaken. Die Unternehmen haben da ja schon auch eine gewisse Bringschuld in der eigenen Vorbereitungen. Wo siehst du denn da Schwachstellen, beziehungsweise gibt es Fälle, wo du sagst, okay, bei den Unterlagen, bei der Argumentation, das wird nicht überzeugen?
Ja, also ich glaube, das Entscheidende ist in der Tat, was Miriam auch gerade schon gesagt hat, wie man denn die Zahlen aufbereitet und dass das überhaupt auch für eine Kreditentscheidung am Ende verarbeitet werden kann. Ne? Und da ist, je nachdem auch in welchem Bereich man ist, aber ich glaube, da ist auch ein wesentlicher Arbeitsbaustein nach meinem Verständnis auch der Debt Advisor letztlich, die ja häufig mandatiert werden, dann auch eben in der Aufbereitung erstmal des Cases, ja, damit der eben auch so nachvollziehbar ist, dass die Zahlen so sind, dass der Finanzierer analysieren kann, verstehen kann, sieht, wohin soll es gehen. Ja, das ist ja die Kernfrage des Ganzen, natürlich historisch, wie ist das Unternehmen aufgestellt gewesen in der Vergangenheit, aber vor allem eben auch, wie ist die Planung in die Zukunft und wie valide ist das? Und da ist, glaube ich, eine sehr entscheidende Aufbereitung, plus dann natürlich Q&A, Management und so weiter, dass da einfach das Informationsbedürfnis eben hoch ist und dass das entsprechend befriedigt werden kann. Ich glaube, so ist jedenfalls meine Wahrnehmung aus der Beraterperspektive, dass das entscheidend ist.
Bleib noch mal kurz bei dir. Miriam hat sehr klar gesagt, sie schauen sich individuell die Unternehmen an. Es kommt auch sehr stark auf die Struktur an, auf die Bonität etc. Ist das auch dein Eindruck oder erlebst du auch, dass es durchaus Entscheidungen gibt, wo man auf die Branche zuerst guckt und dann das einzelne Unternehmen bewertet?
Also ich glaube schon, dass je nachdem auch für den Finanzierungsanlass, aber das ist schon, jedenfalls ist das, was ich auch aus dem Markt höre, gewisse Entscheidungen gibt, wo einfach Finanzierung gesucht werden, vielleicht von einem Finanzierungsberater auch und der sagt, okay, also ich habe 10 Absagen allein wegen der Branche bekommen. Ja, also das gibt schon, das ist dann jetzt breite Marktansprache, weiß ich nicht, wer das dann im Einzelnen ist, ob das speziell für Banken sind, dass einfach gewisse Themen vielleicht einfach von manchen Finanzierern jedenfalls einfach von vornherein abgelehnt werden, die wird nicht finanziert. Und dann guckt man gar nicht nochmal hinter die Mauer sozusagen, um zu gucken, ist vielleicht doch hier das eine Einhorn, was irgendwie doch super performt in der Branche. Aber auch das wäre natürlich eine Frage am Ende der Aufbereitung. Ja, wenn man es entsprechend darstellen kann, dann guckt man vielleicht auch da in den einen oder anderen, der sehr kritisch eingestellt ist, kann man noch überzeugen. Aber ich glaube, das gibt es. Aber es ist natürlich am Ende häufig unternehmerisch sinnvoller, sich natürlich trotzdem die Einzelfinanzierung im konkreten Fall anzugucken.
Lass uns dann mal auf Akquisitionsfinanzierungen schauen. Thomas, wie hat sich da der Markt verändert?
Ja, letztlich, also ich meine, da sind wir weiterhin letztlich im gesunden Bereich und ich würde sagen, Akquisition ist einmal die reine Neuakquisition. Da ist der Markt ja generell jetzt nicht so super stark, der M&A-Markt einfach, ja, dass da sozusagen die eine Finanzierung die nächste geben würde. Die Finanzierungen finden statt, es gibt Add-ons, ja, was auch letztlich Finanzierungsbedarf auslöst. Auch da wird weiter finanziert. Gleichzeitig gibt es in dem Markt ja auch dann Refinanzierungen oder vielleicht auch mal dann Dividend Recaps, wenn der Sponsor die sozusagen schon so runtergezahlt hat, die Finanzierung auch, dass man wieder bereit ist, Neues aufzunehmen. Also wir sehen schon, dass im Markt passiert viel, sind sehr unterschiedliche Anlässe auch und der reine neues Geld sozusagen für einen neuen Finanzierungsmarkt ist, weil der M&A-Markt nicht so stark ist, jetzt nicht das absolute Zugpferd. So jedenfalls meine Wahrnehmung.
Miriam, wie schaust du drauf?
Ich teile die Meinung. Leider ist es ja kein neuer Trend, ja, dass insbesondere Refinanzierungen, vielleicht mal Add-ons den Markt befüllen. Am großen Ende sieht man dann, wenn wenig Nachfrage noch Angebot an neuen Transaktionen da ist, auch oft Repricings. Wir hätten gerne alle etwas anderes. Ich glaube, einen gewissen Dealflow gibt es natürlich im Mid-Market. Über die Qualität der Assets kann man sich streiten. Ich teile zumindest den Teil von Thomas, dass er sagt, ja, wo gibt's denn auch eher Absagen bezüglich der Branche? Ich glaube, in der Tat blickt man bei Hochverschuldung, nämlich wie man sie im LBO-Bereich hat, natürlich nochmal kritischer auf gewisse Branchen. Ja, und da geht es eher um Themen wie viel Transformation hat man dort in diesem Bereich? Wie hoch ist die Fixkostenbasis? Wie sind vielleicht auch Erfahrungswerte genau in diesem Bereich? Und dadurch sieht man eigentlich Verstärker im hochverschuldeten Kreditbereich. Und ja, sehr exemplarisch ist natürlich die LBO-Finanzierung dafür.
Ich würde hier in dem Zusammenhang gerne nochmal auf das Thema Debtfonds zu sprechen kommen. Thomas, genau in diesem Segment, welche Rolle spielen Sie da als Alternative zu Banken? Und wenn wir jetzt mal auf die guten Assets schauen, gibt es denn da auch Konkurrenz dann zwischen beiden Spielern?
Ja, also ich glaube, die Rolle ist bedeutend, ne? Also es gibt ja Auswertungen dazu im Markt und da sind sie ja doch sogar häufig eben in der über den 50%, wenn man sozusagen auf den Gesamtmarkt guckt, an Marktanteil. Und da gibt es sicherlich dann auch Konkurrenz zwischen Banken und Finanzierern, wobei es eben häufig auch darauf ankommt, welche Finanzierung sucht man eigentlich. Ne? Denn natürlich, wenn ich eine LBO finanziere, wo ich eine Bankfinanzierung bekomme, weil ich vielleicht nicht so viel Leverage brauche, dann ist die Bankfinanzierung ja schon häufig die günstigere einfach. Und das macht sich natürlich, ist per se erstmal sinnvoll, das dann zu machen, weil vielleicht dann auch die Unterschiede in der Dokumentation auch gar nicht so wesentlich sind. Und da, glaube ich, haben die sich beide nebeneinander etabliert in dem Markt und mal hat der eine ein bisschen mehr, mal der andere ein bisschen mehr Geschäft, aber sind da eigentlich ein sehr wesentlicher Player. Ja.
Wie schaust du denn auf Credit?
Es ist sehr spannend, weil ich glaube, wir müssen unterscheiden, was es eigentlich das Event, ja, wo Private Debt reinkommt. Es ist in der Tat so, dass Private Debt ja auch eine gewisse Renditeanforderung in der Regel hat. Und der Bereich, wo man eventgetrieben wo reinkommen kann und die Rendite auch eher sich am oberen Ende bewegt, ist der Leveraged Finance Bereich, ja, das sponsorgetriebene Geschäft. Dort ist das auch sehr akzeptiert. Über die letzten, ich würde sagen, 10, 15 Jahre hat hier in Europa und Deutschland auch nachgezogen. Genau diese Gründe, warum Private Debt sehr attraktiv ist im Private Equity Umfeld, zeigt dann parallel natürlich auch, warum es nicht sehr verbreitet ist in der typischen Unternehmensfinanzierung im Mittelstand, wo wir eher über Investment-Grade-Bonitäten reden, vielleicht eher mal im Crossover-Bereich, weil alleine die Margenanforderungen da nicht attraktiv sind. Dort vertrauen Mittelständler letztlich auf ihre Hausbank. Sie möchten langjährige, vertraute Partner in der Zusammenarbeit haben. Und das Pricing ist in der Tat eben schon ein ausschlagendes Kriterium, warum Private Debt in der Regel nicht zum Zuge kommt. Es sei denn, es gibt Spezialsituationen. Ja, auch hier vielleicht größere transformative Themen, Akquisitionen. Aber auch da gibt es Möglichkeiten im Bankenumfeld, das aufzufangen. Und daher sieht man einen sehr großen Unterschied in den beiden Welten.
Wir haben noch eine dritte Welt, um die wir nicht herumkommen. Das sind die Restrukturierungen, die zurzeit einfach häufiger auftreten. Thomas, wie agieren denn die Banken deines Erlebens nach, wenn Unternehmen in die Krise geraten?
Im Grundsatz weiterhin auch unterstützend. Ja, also letztlich haben auch da ja erstmal, wir kommen natürlich sozusagen, ist ja ein laufender Prozess, sage ich mal, ja, aber der häufig vielleicht damit anfängt, dass es Probleme bei Covenants gibt oder, ne, und man sozusagen so langsam, und dann die Frage ist, wie sich das entwickelt, wird es wieder besser oder wird es eben, kommt es dann in die Krise? Ich glaube, da sind die Banken doch aber sehr unterstützend, aber natürlich trotzdem auch in einem engen Monitoring, und ja, sobald es dann natürlich zu einem, sage ich mal, Level überschreitet, da sind die Banken dann eben schon auch jetzt dann vorsichtig und gucken, wie sie das intern handhaben, wo wir teilweise jetzt auch Sachen sehen, Thema Vorsicht, dass eben so BAW-Linien, die eigentlich ja jederzeit gekündigt werden können, vielleicht auch einfach mal gekündigt werden, ja, oder beendet werden, weil man eben sagt, also wir kriegen zwar eigentlich eine Bereitstellungsprovision, aber da verzichten wir lieber mal drauf, wir beenden sozusagen die Position ganz, weil eben die ein oder andere Bank entscheidet, sie möchte das dann nicht mehr zur Verfügung stehen, bevor es dann vielleicht irgendwie noch kritischer werden könnte oder nicht. Das, ja, geht so ein bisschen auch auf das, was wir am Anfang gesprochen haben, ne? Aber da ist, glaube ich, dann schon, ja, letztlich Vorsicht geboten und natürlich Interessenwahrung, wo, ja, worauf es am Ende hinauskommt, rauslaufen soll.
Miriam, was sind denn die Frühindikatoren, auf die ihr guckt, und wie laufen bei euch dann die verschiedenen typischen Eskalationsstufen ab?
Ja, wir verfolgen sicherlich sehr genau die Zahlen, ja. Wenn es Abweichungen zu Planzahlen gibt, wenn Margen stark verwässert werden, oft sieht man auch, dass es steigenden Working Capital Bedarf zum Beispiel gibt, ja. Also das verfolgen wir, das sind sicherlich Frühindikatoren. Dann ist sicherlich auch die Frage sehr essentiell, wie erfolgt die Kommunikation zwischen Unternehmen und Bank? Ja, in diesen Situationen ist es eher unschön, wenn dann Reportings zum Beispiel auch später eingereicht werden, wenn es keine offene Kommunikation gibt. Also die Transparenz dann auch zu schaffen auf der Unternehmensseite ist sehr essentiell, damit man gemeinsam auch nach Lösungen sucht. Wenn man zu diesem Standpunkt gekommen ist, ist es sicherlich wichtig, dann auch gemeinsam einen Maßnahmenkatalog sich zu überlegen, ne, an welchen Eckpunkten und Schrauben muss man arbeiten. Oft fordern Banken dann nochmal mehr Transparenz, auch über das Einbringen externer Berater. Und final muss natürlich dann auch dieses Konzept und entsprechende Maßnahmen begleitet werden über die Laufzeit. Und das kann dazu führen, dass es Vertragsanpassungen oder dergleichen gibt. Aber generell haben wir als Bank immer ein Interesse an einer langfristigen Lösung. Und das bedarf auch des Zusammenarbeiten von allen Beteiligten. Ja, der Firma, der Bank, im Zweifel auch dem Anteilseigner. Und nur so können tragfähige Lösungen gefunden werden.
Du hast gerade externe Berater angesprochen. Welche Rolle spielt denn deren Qualität für euch?
Eine sehr große. Ja, in einem idealen Umfeld kann ein gutes Management diese Rolle natürlich genauso ausführen. Es geht in der Regel am Anfang insbesondere um Transparenz innerhalb kürzester Zeit. Und neben der Transparenz spielt auch oft die Objektivität eine größere Rolle. Ja, wenn ich als von draußen als Berater in ein Unternehmen komme, dann bin ich natürlich in der Lage, Dinge vielleicht objektiver zu betrachten und manchmal auch nicht ganz so positiv zu sehen oder realistischer zu sehen wie vielleicht das eigene Management. Letztlich geht es darum, gemeinsam die richtige Ausgangslage zu identifizieren und auf dieser Basis Maßnahmen zu ergreifen. Es hilft eben nicht, wenn die Ausgangslage eigentlich zu positiv dargestellt ist und wir reden in 4 oder 8 Wochen nochmal erneut. Letztlich führt es sonst nur zu einem Vertrauensverlust und es wird auch Zeit in gewisser Art und Weise verschwendet, die dann fehlt, um tragfähige Lösungen zu finden. Insofern, gute Berater bieten definitiv einen Mehrwert, weniger gute dann leider nicht.
Thomas, an dich vielleicht noch die Frage. Du hast ganz viele Interessen dann. Du hast die Banken, die Gesellschaft und das Management. Man muss es ausbalancieren. Wir haben jetzt gesagt, Transparenz, offene Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Was würdest du da noch ergänzen wollen?
Ja, ich glaube, wichtig ist, eine Strategie zu haben, wo man am Ende irgendwie vielleicht hinkommen kann, gemeinsam, ja, und mit, wo alle daran mitarbeiten. Denn in der Tat muss man natürlich am Anfang gucken oder auch während des gesamten Prozesses diese Interessen im Blick zu behalten. Aber dass man da Verständnis auch schafft für die einzelnen Situationen, weil natürlich ja, ein Gesellschafter anders vielleicht auf die Situation guckt als eben der Finanzierer und das Management guckt nochmal anders auf die Situation, ja, weil alle da unterschiedliche Interessen haben, gleichzeitig eben aber auch verstehen müssen, wo die jeweils anderen Interessen liegen. Und ich glaube, wenn man da ein gewisses Verständnis auch geschaffen hat, dann kann man auch besser zu einer gemeinsamen Lösung kommen.
Ich glaube, wir haben einen sehr umfassenden Blick erhalten. Ich würde jetzt abschließend gerne noch kurz verschiedene Trends abhandeln und einen Blick nach vorne werfen. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit bitte ich, das Ganze als eine Art Schnellfragerunde zu betrachten und kurze Antworten zu geben. Ich weiß, das fällt meinen Gästen relativ schwer meist, aber wir versuchen es mal. Lasst uns starten. Thomas, vielleicht an dich. Welche Rolle spielen Debtfonds und Private Credit im aktuellen Markt? Wo ersetzen sie Banken und wo ergänzen sie sie?
Sie spielen eine wichtige Rolle, insbesondere im Leveraged, also Akquisitionsfinanzierungsmarkt mit Sponsorhintergrund und konkurrieren damit Banken, ersetzen Banken allenfalls, würde ich sagen, in Situationen wie Opportunity Funds, wo Banken dann nicht mehr die Finanzierung zur Verfügung stehen.
Miriam, wie verändern sich Laufzeiten und Strukturen von Finanzierungen?
Unternehmen wollen insbesondere in einem volatilen Umfeld auch Finanzierungssicherheit haben, um hier auch mehr gestärkt in die Zukunft zu gehen. Es geht weniger, glaube ich, um die Maximierung von Verschuldung in dem Umfeld der typischen Unternehmensfinanzierung. Und hier reden wir eher über die typischen Laufzeiten, würde ich sagen.
Bleiben wir mal bei dir. ESG, ist das ein echter Kreditfilter oder eher Reportingpflicht?
Ich würde sagen, eine Frage der Zukunftsfähigkeit. Letztlich ist es für jedes Unternehmen sinnvoll, sich mit Kosten- und Ertragssituationen bei Themen wie Energiekosten, möglichen Investitionen zu befassen, weil letztlich geht es hier um die Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft.
An euch beide, Thomas, gerne du zum Start. Welche Trends siehst du bei Unitranche, Mezzanine und Asset-Based Lending?
Unitranche ist ja inzwischen etabliert, ja, als Finanzierung im LBO-Markt und da sehe ich weiter, dass der Bedarf bei Akquisitionen da ist und fortbestehen wird. Mezzanine sehe ich im LBO-Markt quasi kaum, ja, das sind eher spezielle Themen vielleicht in Immobilienfinanzierung oder ähnliches. Und Asset-Based Lending ist ein absolut wesentliches Thema, weil man dadurch natürlich auch aufgrund der ja, unterliegenden Asset-Base eben an gute Finanzierungskonditionen auch gelangen kann, sodass das im Markt insgesamt wichtiger Bestandteil ist.
Miriam, aus deiner Sicht?
Ich teile Thomas' Meinung zum Thema Unitranche. Bei Mezzanine kann ich mir schon vorstellen, dass wir eine gewisse Renaissance des Produktes erleben, weil insbesondere in der mittelständischen Finanzierung, wenn wir auch Richtung Transformation denken, kann es durchaus sinnvoll sein, die Eigenkapitalbasis durch Nachrangdarlehen zu stärken, wenn vorgelagert eben Seniordarlehen zur hauptsächlichen Finanzierung in Frage kommen. Und bei Asset-Based-Finanzierungen, ja, ich glaube, ist die Vielfalt extrem groß. Und aus meiner Sicht ist das sicherlich ein ja, sehr gutes Produkt, ein Dauerbrenner. Und das wird natürlich auch im aktuellen Umfeld sehr stark genutzt.
Thomas, werden die Banken wieder risikofreudiger?
Kurzfristig eher nein. Ja, mittelfristig hoffentlich ja, aber das hängt eben auch mit der gesamten Konjunkturentwicklung zusammen.
Und Miriam, an dich, was sollten Unternehmen heute wirklich beachten, wenn sie Finanzierung suchen?
Es geht sicherlich darum, vertrauensvoll in der Kommunikation zu sein, sich bewusst zu sein, was sind die eigenen Stärken und Schwächen, gut aufbereitete Zahlen zu haben und dann lässt sich sehr gut gemeinschaftlich mit der Bank eine individuelle Finanzierung für das Unternehmen finden, die auch langfristig Bestand hat.
Also pointiert antworten könnt ihr, das hat sehr gut funktioniert, auch in der Kurzfragerunde. Und ich glaube, insgesamt gilt es jetzt, meinen Dank auszusprechen dafür, dass ihr so ausführlich die aktuelle Situation beleuchtet habt und auch die momentane Einstellung der Banken so klar werden durfte. Thomas, erst einmal an dich, vielen Dank für deine Zeit.
Danke euch.
Ja, und Miriam, auch an dich, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke euch beiden.
Und liebe Hörer, schön, dass ihr auch wieder dabei wart und natürlich sehr gern bis zum nächsten Mal.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com